Was ist Christentum? Was ist das Wichtigste, das Zentrale im Christentum? Wenn ich jeder Einzelne die Frage stelle, dann bin ich mir sicher, da kriege ich immer ein bisschen eine unterschiedliche Antwort. Neulich habe ich am Fernsehen irgendeiner gehört, der ein Kabarett ist, der einfach lustige Sachen erzählen soll und auch tut, von dem ich genau weiß, er hat zum Thema Glaube überhaupt keinen Bezug. Ja? Also Atheist, Agnostiker, einer, der einfach das gar nichts glaubt. Und er hat gesagt, unsere Gesellschaft, die Tatsache, dass wir hier in Freiheit leben können, demokratisch Respekt voneinander haben und so weiter, hat damit zu tun, auch wesentlich, dass wir eine christliche Ethik haben. Ich habe gedacht, das ist schon ein tolles Bekenntnis, also dass einer das feststellt, obwohl er mit dem Christentum eigentlich nichts zu tun hat. Das macht aus ihm keinen Christ. Was ist Christentum? Wenn du dein Leben, wenn du Christ bist, schon länger, und dann lebst du mit Jesus, was ist das Wesentliche bei mir in meinem Leben? Was würde ich sagen, was ist das Wesentliche? Was ist das Zentrale? Und genau soll es heute Morgen darum gehen, einfach wieder neu auf das Zentrale, was mir wichtig war, und das will ich dir vermitteln, von dem ich sage, das darf uns, das ist die Grundlage, das darf uns nicht verloren gehen in der Fülle von dem, was wir erleben, in der Fülle von dem, was wir tun und nicht tun, was wir denken, das darf uns nicht verloren gehen, weil sonst wackelt unser Gebäude. Sonst kann es sein, dass wir einfach nicht mehr auf dem Richtigen stehen. Dafür möchte ich ein Wort aus Matthäus-Evangelium lesen. Aus Matthäus 16, Vers 13 bis 23. Die Predigt heißt, bild dir deine Meinung. Das wird zentral sein, dass du deine eigene Idee über Jesus hast. Das Bild von Jesus, dass er sich bei dir persönlich in deinem Herz hineinprägen kann. Dafür lesen wir Matthäus 16, 13 bis 23. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also er meint sich selbst mit dem Menschensohn. Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Dann nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Der Text hat mich deshalb habe ich ihn in den Zusammenhang lesen wollen, weil er mich so fast schockiert hat. Es gibt einmal dieses Zeugnis von Jesus, wo er zu Petrus sagt, ganz toll, du hast absolut die richtige Gedanke. Und dann kommt Petrus am Ende, Vers 23, wo er genau sagt, genau das Gegenteil. Du bist vom Satan, ganz harte Worte. Das werden wir versuchen, ein bisschen auseinander zu lernen, daraus zu lernen. Die Jünger werden gefragt, die werden vorbereitet. Die werden vorbereitet auf einen neuen Wegabschnitt. Jesus, so heißt es in unserem Text, er fängt an, ihnen offen zu sagen, dass er sterben muss. Dass er nach Jerusalem geht, das war den Jüngern nicht bewusst. Und dann fängt er an, sie zu unterrichten. Und dafür, sagt er, denkt sich Jesus, ich muss ihnen was Starkes bringen, ich muss sie vorbereiten. Und das Erste, was er braucht dazu, das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Und die Frage lautet, wer bin ich? Eigentlich stimmt es nicht. Die Frage lautet, wer bin ich, für dich? Weil er stellt die Frage eigentlich in zwei Etappen. Der erste Teil der Frage lautet, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann antworten die Leute, Elia, Jeremia, ein Prophet, irgendeiner. Und die Frage, die Antworten sind auch nicht dumm, die sind auch begründet. Im Alten Testament wird Elia verheißen. Sagt Gott durch den Mund von Prophet Maleachi, sagt, dass Elia wiederkommen soll. Und es gibt Schriften, die belegen, dass Jeremia zurückkommen soll. Das heißt, die Menschen in diesem religiösen Kontext, die haben irgendwie eine Grundlage, um diese Frage zu beantworten. Und die sagen einfach, ja, Elia, Jeremia, vielleicht Johannes der Täufer, irgendein Prophet. Das sind nur die schönen Antworten. Weil von Jesus haben sie ganz andere Sachen gesagt. Von Jesus haben sie gesagt, das ist ein Säufer und ein Fresser. Seine Verwandtschaft hat gesagt, er ist verrückt, schon verrückter, weil er von sich Sachen behauptet. Das kann nur ein Verrückter. So unterschiedlich diese Antwort sein können, die haben doch eines gemeinsam. Die sagen alle zusammen, er ist irgendjemand, aber eines ist klar, der Messias ist er nicht. Und dann fragt Jesus, und wenn ihr das alles hört, das, was die Leute sagen, was meint ihr? Was sagt ihr, wer ich bin? Jesus wartet auf eine persönliche Antwort von dir, auf diese Frage. Hast du eine persönliche, ganz persönliche Antwort, wo du sagen kannst, wer ist Jesus für mich? Dass du nicht sagst, ja, ich habe gehört in der Gemeinde, sagen sie, wer Jesus ist, sondern dass du das praktisch dir aneignen kannst, dass du sagst, das ist mein Eigentum, meine Gedanken, das tief in meinem Herz, dass ich genau weiß, wer Jesus für mich ist. In der Gemeinde bekommst du Informationen über Jesus. Darum geht es, dass wir die Bibel lesen, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir erfahren, wer er ist, dass wir uns austauschen, dass wir lernen, wer ist Jesus. Aber das sind immer nur Meinungen von anderen. Solange du das dir nicht angeeignet hast, das musst du aufnehmen und verdauen, das muss persönlich werden. Eine persönliche Beziehung mit Jesus hat damit zu tun, dass du ein ganz persönliches Bild von Jesus hast. Ein Christ ist nicht einer, der jemanden kennt, der Jesus kennt. Ein Christ ist jemand, der Jesus kennt. Wenn wir sagen, wir haben eine persönliche Beziehung mit Jesus, dann meinen wir, ich kenne Jesus persönlich. Und natürlich wirst du beeinflusst von dem, was du hier hörst, von dem, was du liest, von dem, was du in Predigt oder in Vorträge hörst, das ist klar. Aber am Ende geht es darauf, dass du dir dein Bild machst von Jesus. Das erwartet er. Und das erwartet er nicht, weil er einfach ganz sagt, ah, ich brauche das, sondern weil du das brauchst. Du brauchst das. Du brauchst eine ganz persönliche Meinung, ganz persönliches Bild von Jesus. Ich bin verheiratet. Karin ist gerade nicht da, sie ist unten. Und wir sind seit 26 Jahren verheiratet. Und wir haben eine persönliche Beziehung miteinander. Wenn es nicht so wäre, wäre es komisch. Also würde sagen, also irgendwas funktioniert da nicht richtig. Und wenn du mich fragst, Herr, erzähl mir von deiner Frau. Und ich sage dir, warte mal, ich muss jemanden fragen. Dann würdest du sagen, irgendwas stimmt da nicht, ja? Ich habe eine Meinung über meine Frau. Ganz klar. Diese Meinung ist gegründet. Die ist gegründet in Liebe und in Erfahrung und vielen Sachen, weil ich mit ihr zusammenlebe. Und das erwartet Jesus auch. Er sagt, ein Christ ist ein Jünger Jesu. Das ist nur ein anderes Wort. Damit habe ich die Christen nicht definiert. Das ist einer, der mit Jesus lebt. Der ihn kennt, der eine persönliche Meinung über ihn hat. Genau. Weil ob wir ihn letztendlich kennen, weißt du, wirst immer Jesus kennenlernen müssen, immer wieder. Ob ein Mann seine Frau wirklich kennt und versteht, das ist eine andere Frage. Ja. Aber er kann was darüber sagen, ja. Und es ist deshalb wichtig, weil deine Meinung über meine Frau, die ist zweit- und drittrangig. Weil wichtig ist erstmal, was ich für eine Beziehung habe, was ich für eine Meinung habe. Ich glaube, das verstehst du. Und das ist bei Jesus genauso. Jesus fragt seine Jünger, es gibt die ganze Menge von Leuten, die da sind, die haben eine Meinung über mich. Und was sagst du? Und Petrus sagt, du bist der Messias. Und dann spielt ein Elia, ein Jeremia, ein Johannes der Täufer, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Er weiß Bescheid, er kennt ihn. Wie kommt er dazu? Wie kommt der Petrus, wie kommen die Jünger dazu, wirklich so ein Bild von Jesus zu haben? Und warum haben die anderen, die Leute, das Volk, warum haben sie so ein Bild nicht? Es hängt damit zusammen, dass das Volk zu Jesus kommt und was von Jesus will, erwartet. Heilungen, die werden gespeist, die erleben was mit ihm und dann sind sie wieder weg. Die Jünger sind Tag und Nacht mit ihm unterwegs. Die Jünger sind 3 Jahre lang mit ihm unterwegs. Ganz nah. Du wirst kein Bild von Gott bekommen. Also ein Bild, dass du siehst, wie Gott ist. Dass du Jesus kennenlernst, wenn du nicht bei ihm verweilst. Du musst die Bibel lesen. Da offenbart sich Gott. Bibel lesen und ihn im Gebet suchen. Das sind die 2 altbewährten Mittel, um Gott kennenzulernen. Du kannst im Gottesdienst kommen, das ist gut, und dann kriegst du meine Meinung über Jesus. Aber wenn du in der Bibel liest und im Gebet Gott suchst, dann erklärt er sich selbst, dann offenbart er sich selbst. Und das wirst du brauchen. Du wirst diese Offenbarung brauchen. Du wirst brauchen, dass Gott direkt zu dir redet. Du wirst ein Bild von ihm brauchen. Vielleicht bist du im Glauben ein bisschen unsicher. Es gibt Unsicherheit, kennt jeder. Kenne ich auch. Und ich habe öfters denken müssen, durch alles, was an Eindrücken, an Meinungen und überall hörst du was vom Glauben, vom Christentum, dann zielst du meistens auf Jesus. Und sagst, ja, du wirst beunruhigt. Du wirst nur stabil sein können, gegenüber all diesen Meinungen wirst du nur stabil bleiben können, wenn du wirklich eine persönliche Meinung, wenn du dein persönliches Bild von Jesus hast. Strebe danach, das brauchst du. Petrus kennt seinen Herrn, er kennt Jesus. Und deshalb kann er diese Antwort geben. Er wandelt mit ihm. Und bevor wir diese Antwort von Petrus anschauen, möchte ich gern sehen, was Jesus zum Petrus sagt bei dieser Antwort. Da heißt es, da sagt Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet Jesus, glücklich bist du zu preisen, Simon, du kriegst eine 1, richtige Antwort. Alles richtig. Elia war falsch, Johannes der Täufer war falsch, Jeremia, das war alles falsch. Messias ist richtig, richtige Antwort. Und dann sagt er, nicht durch menschliche Klugheit hast du das bekommen, sondern es ist von meinem Vater im Himmel geoffenbart worden. Das heißt, Petrus, er hat die Antwort, die richtige Antwort, und er hat sie doch nicht. Das sind seine Worte, die er spricht, und das sind doch nicht seine Worte. Wenn Gott sich nicht offenbart, dann wirst du über Gott nichts wissen, nichts erfahren. Alles, was du in der Bibel verstehst, alles, was dich vorwärts bringt im Glauben, alles, was du begreifst und wo du denkst, das hilft mir weiter, das ist alles ein Geschenk. Alles ein Geschenk. Wir können uns darauf nicht einbilden. Du kannst dir ein Bild von Gott nicht erarbeiten. Wir studieren die Bibel. Natürlich, wir studieren die Bibel, wir studieren Bücher, wir lesen Bücher und alles, was in deinem Kopf, in deinem Herz hineinrutscht, wo du auf einmal Licht bekommst über Gott, das ist ein Geschenk Gottes durch seinen Heiligen Geist. Warum ist es so? Weil Gott sich nicht begreifen lässt oder ergreifen lässt oder besitzen lässt. Wir können ihn nicht besitzen, sondern er zeigt sich, er offenbart sich. Das ist der Gott, von dem schon im Alten Testament heißt, du sollst dich von mir kein Bild machen. Das sind 10 Gebote. Weil das Bild, was du dir machen kannst von mir, das ist immer falsch. Sondern wenn du mich kennenlernen willst, ich offenbare mich. Das bringt Demut. Dankbarkeit und Demut, dass ich weiß, dass ich da bin, wo ich bin, im Glauben, dass ich Gott nachfolgen darf, Jesus nachfolgen darf, das ist ein Geschenk. Ich reihe mich in der Reihe der ganzen Petrusse, weiß nicht, was Plural von Petrus ist, die genau diese Erfahrung gemacht haben. dass Jesus gesagt hat, und ich offenbare mich, und jetzt darfst du mir nachfolgen. Also Demut. Demut, aber auch Barmherzigkeit. Barmherzigkeit gegenüber denen, die dieses Licht nicht oder noch nicht bekommen haben. Dass ich weiß, wenn ich mit jemandem rede, wenn ich vor mir jemanden habe, der das Licht, der nicht im Glauben steht, dann kann ich Zeugnis geben. Wenn Gott das Licht nicht anknipst, dann wird es schwierig, dann funktioniert das nicht. Das richtige Bild von Gott schenkt Gott selbst. Wir brauchen Demut und Barmherzigkeit, damit wir nicht in eine komische Selbstgerechtigkeit verfallen und dadurch die Gnade zunichte machen. Wenn wir das aber gesagt haben, dass Gott tatsächlich die Antwort beim Petrus bewirkt hat, dass er ihm die richtige Antwort in den Mund gelegt hat, dann dürfen wir auf diese Antwort schauen. Wir schauen drauf und wir sagen, was hat Petrus da gesagt? Er sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich habe mir die Frage gestellt, hat er das so beantwortet wie eine Aufgabe an der Tafel beim Lehrer? Der Lehrer fragt die Klasse und fragt, wer weiß die Antwort? Und Petrus streckt den Finger und sagt, ich weiß die Antwort. Das macht 4. Richtig. Ist das einfach eine theologisch richtige Antwort? Wo man sagt, ja, das ist einfach definiert, Jesus, Messias, einfach so die theoretische Antwort, theologisch richtig Antwort. Oder steckt in der Antwort von Petrus ein bisschen mehr? Dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, dass er der in Fleisch gewordene Gott ist, das ist für unseren Glauben wichtig. Das gehört zu unserer Theologie, zu der Definition Gottes, Definition Jesu. Das ist für uns wichtig, wir müssen uns dazu bekennen, weil auch im Neuen Testament die Apostel das uns auch weitergegeben haben. Es gibt Zitate von Johannes, die das belegen, die sagen uns, was wichtig ist, warum das wichtig ist, zu bekennen. Johannes, 1. Johannesbrief, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das ist das, was Petrus gesagt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Es gibt auch das Negative, also mit dem Antichrist, wo es heißt, so sagt auch Johannes, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Also es hat mit meinem Glauben zu tun, dass ich sage, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann stehe ich auf dem Stand von Petrus und sage, okay, so wie er es bekannt hat, ich sage, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist, weil Jesus als ein wichtiger Mann erkannt wird in der Welt, der viel Einfluss gehabt hat. Aber das reicht nicht. Das macht aus uns, das machen viele, die erkennen, dass Jesus einfach einen großen Einfluss gehabt hat in dieser Welt. Aber das macht aus denen keinen Christ. Der Christ ist wirklich der erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber Petrus hat nicht einfach eine theologisch richtige Antwort, so ein bisschen einfach etwas angelernt. Er hat es gelernt und er sagt, er gibt zu dem richtigen Zeitpunkt die richtige Antwort, sondern er steckt mir sein ganzes Leben dahinter in diese Antwort. Und das ist genau das Zeugnis von Petrus, dass er mit dieser Antwort, dass er einfach, da steckt der ganze Petrus drin. Und deswegen habe ich den Text bis zum Schluss lesen wollen. Und da gibt es praktisch das, was Jesus zu ihm sagt. Also genau das andere, wo Jesus sagt, du redest eigentlich für Satan gerade. Das klingt so ganz hart. Ganz, ganz hart. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir vorher gelesen haben. Wie bringen wir das unter einen Hut? Ja, das ist eine unheimlich große Tadel von Jesus für Petrus. Und trotzdem behaupte ich, dass diese Antwort genial ist. Dass das, was Petrus macht, absolut genial ist. Petrus erfährt, dass sein Herr sterben wird. So sagt es Jesus. Und dann denkt er sich, jo klar, jetzt, was ist jetzt los? Gerade vorher hat er gesagt, ich bin der Messias. Und Petrus denkt sich, ja, und jetzt sagst du, du wirst sterben. Er könnte sagen, okay, wenn du der Messias bist, wenn du Gott bist, das ist deine Sache. Wenn du meinst, dass es dein Weg ist, okay, also dann geh den Weg. Ich habe mein Zeugnis, ich habe dich erkannt, du bist der Messias, ich weiß es. Also mach, was du willst. Und das macht der Petrus nicht. Sondern Petrus sagt ganz einfach, du bist der Sohn Gottes. Und ich habe mein ganzes Leben in deinem Leben investiert. Mein Leben hängt von deinem Leben ab. Und deswegen sagt Petrus, es heißt ja, mit aller Macht versucht er ihn abzubringen. Er sagt, das darf nicht sein. Dieser Jesus darf nicht sterben, weil ich kann ohne ihn nicht leben. Ich kann ohne diesen Jesus nicht leben. Und das ist das Zeugnis von Petrus. Das ist das starke Zeugnis von Petrus. Das ist das, worauf von dem Jesus sagt, auf dieses Zeugnis werde ich meine Gemeinde bauen. Von Menschen, die erkennen, das ist der Sohn Gottes. Und mein Leben hängt von diesem Leben ab. Ich kann ohne Jesus nicht leben, das sagt Petrus. Und das sagt er ganz konsequent und er ist bereit zu kämpfen dafür. Petrus hat ein Schwert, Petrus ist ein Kämpfer. Ist ein Zelot, das ist ein Terrorist eigentlich, ja, der ab und zu nachts einfach mit anderen durch die Straße zieht und einfach ein paar Römer vielleicht um die Ecke bringt. Das waren die Zeloten. Das heißt, das ist ein Kämpfer, der ist einfach vollblutig dabei, ein Draufgänger. Und das behält er ganz durch, das behält er ganz durch bis zu Gethsemane. Gethsemane, bei der Verhaftung von Jesus, ist es auch der Petrus, der dem einen Römer einfach ein Ohr abschneidet. Wahrhaftig, echt, bis zum Schluss. Der hat genau das bekannt. Er hat gesagt, ich erkenne Jesus und mein Leben hängt von ihm ab. Und deswegen, er darf nicht verschwinden. Wenn er verschwindet, ist mein Leben weg. Also gut, das braucht Jesus als Zeugnis. Das erwartet er von mir, dass ich einfach mein ganzes Leben einfach dahin stehe und ich sage, okay, ich will nicht nur ein Lippenbekenntnis haben, dass ich sage, okay, er ist der Messias, der Sohn Gottes, auf den warten alle, er ist wichtig, er ist ein bisschen was Besonderes, sondern dass ich sage, er ist derjenige. Ohne ihn kann ich nicht leben. Und er kämpft. Er wartet dann Gott, dass ich wie ein Petrus so handle. Petrus zieht ein Schwert und kämpft und so. Und ich habe gedacht, Mensch, ich bin aber kein Petrus. Also ich bin eigentlich kein Petrus. Es gibt Leute, die hier so wie Petrus sind, vom Temperament her. Wunderbar. Ich bin so froh, dass es auch 12 Jünger gegeben hat. Dass nicht alle Petrus waren. Und bei der Vorbereitung habe ich auch an den Thomas gedacht. Der Thomas, das ist einer, das ist nicht der gleiche Typ. Der Thomas, das ist vielleicht mehr der nachdenkliche Typ. Der prüfende Typ. Das ist der bei der Auferstehung Jesu, der sich nicht auf das Zeugnis von seinem Brüder da verlassen will. Er sagt, ja, ihr könnt mir viel erzählen. Ich will es selber sehen. Er will die Sache auf den Grund gehen. Vielleicht ist er vom Gemüt her ein bisschen anders. Er ist vielleicht nicht so fröhlich, so immer gut drauf, sondern ein bisschen eben nachdenklich, vielleicht ein bisschen trübsinnig. Auf jeden Fall gibt es diese Szene, wo Jesus aus Bethanien fliehen muss, aus Judäa. Weil er da bedroht wird. Sie wollen ihn steinigen. Und dann geht er in eine andere Gegend. Und dann erfährt er, dass sein Freund Lazarus todkrank ist. Dummerweise liegt Lazarus in Bethanien. Und sie rufen und sagen, komm doch und hilf, du hast doch so viele Leute geheilt. Dann komm, das ist dein Freund und er geht nicht hin. Vielleicht haben sich die Jünger gedacht, ja, ist schon verständlich. Also ich würde es mir auch überlegen. Wenn ich mit dem Tod bedroht werde, also wenn ich, da würde ich mir schon überlegen. Und dann dauert es 2 Tage und dann bekommt er die Nachricht, dein Freund Lazarus ist jetzt gestorben. Und dann sagt Jesus jetzt, jetzt gehen wir hin. Verstehen die Jünger wahrscheinlich nicht so ganz. Jesus hat natürlich seinen Plan, das wissen die Jünger nicht. Aber was die Jünger wissen, ist, Bethanien immer noch Bethanien ist. Und dass da welche noch warten mit Steinen. Und dann fragen die Jünger und sagen, bist du da sicher? Bist du da sicher, dass du wirklich hin willst? Du, die bringen dich um. Der Thomas hätte sagen können, okay, es ist nicht sicher, ob sie dich umbringen wirklich, aber gefährlich wird es allemal. Wenn du hingehst, dann geh mal hin, das ist dein Freund immerhin, Lazarus. Und wenn du fertig bist und du lebst immer noch, dann kommst du zurück. Dann bin ich da, ich warte auf dich. Ja? Das macht der Thomas nicht. Der Thomas sagt, entweder lebt Jesus und dann lebe ich mit ihm. Und wenn er stirbt, hat mein Leben auch keinen Sinn. Und dann sagt der Thomas, das klingt schon ganz hart, sagt, okay, dann lass uns alle mitziehen und dass wir alle mitsterben. Das klingt nicht so fröhlich, ja? Es klingt ein bisschen so deprimäßig, hoffnungslos. Kannst du diese Stelle so deuten? Ich deute sie anders. Ich sage ganz einfach, der Thomas, der sagt eigentlich genau dasselbe wie Petrus, auf seine Art. Er sagt, ohne Jesus kann ich nicht leben. Also entweder er lebt und dann lebe ich mit ihm. Und wenn er stirbt, dann will ich auch mitsterben. Er sagt, an diesem Mann habe ich alles dran gehängt. Mein ganzes Leben. Wenn Petrus sagt, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, dann meint er eigentlich, du bist alles. Ich habe außer dir gar nichts. Ich habe gar nichts, was wert wäre, dass ich mich dran festhalten könnte. Das ist das Zeugnis, das Jesus lobt und sagt, genau dieses Zeugnis, darauf baue ich meine Gemeinde. Genau auf dieses Zeugnis gründet dein Glauben. Genau dieses Zeugnis ist das, was dich trägt, dass du von Jesus abhängig bist und dass du ohne ihn gar nichts mehr hast. Und deswegen ist Jesus derjenige, der dir nicht verloren gehen darf. Du brauchst ein persönliches Bild von Jesus. Das muss dich ganz persönlich berühren. Du musst ganz klar sagen können, wer für dich persönlich Jesus ist. Dazu sollst du kommen. Dass du dich nicht auf die Meinung von anderen verlassen musst, sondern dass du genau weißt, wer Jesus ist für dich persönlich. Es gibt ihm in der Offenbarung eine Stelle, ich weiß nicht mehr, zu welcher Gemeinde es geschrieben wird, wo Gott zu der Gemeinde sagt, wer überwindet, ich glaube nicht, dass es wer überwindet, wo die Rede davon, dass es einen Stein gibt mit einem neuen Namen. Und es heißt, dass diesen Namen nur derjenige kennt, der das lesen kann. Also es ist praktisch ein Geheimnis zwischen Gott und dieser Person. Ich fand das ganz, das hat mich sehr angesprochen, weil ich gedacht habe, es gibt Sachen, die du allein mit deinem Gott reden kannst. Die kannst du nicht im Hauskreis reden, die kannst du nicht in eine kleinere Gruppe, ganz allein, weil er dich ganz persönlich kennt. Du darfst ihn auch ganz persönlich kennen. Das ist persönlich mit Jesus leben. Und das wirst du brauchen, weil das Leben manchmal Facette hat, die werden härter. Das war bei Jesus auch so. Irgendwann war seine Predigt auch so hart. Die Menschen haben es nicht mehr ertragen. Dass sie weggegangen sind. Jesus merkt, die Rede wird härter. Er redet so, wie er reden muss und die Leute gehen davon. Dann dreht er sich zu seinen Jüngern und er sagt, jetzt sind sie alle weg, wollt ihr auch gehen? Und natürlich der Petrus. Er greift das Wort. Und der Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das kann er nur sagen, wenn er Jesus ganz persönlich kennt. Dazu will ich dich motivieren, dass du das im Blick hast, dass du die Zeit mit ihm verbringst, dass du ihn bittest, dass er sich offenbart. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ich denke mir, Gott offenbart sich jedem Einzelnen in seiner Situation. Das ist nicht eine Statur, die ich einfach auf einmal entdecke und die bewegt sich nicht. So, Sondern es kann sein, also ich kenne es am Arbeitsplatz oder ich kenne es meistens auch in Krisensituationen. Krise klingt für uns negativ. Krise heißt eigentlich, dass du auf einmal einen Scheideweg bist. Du musst dich entscheiden. Und dass du da, dass Gott auf einmal präsenter wird. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Du wirst dieses Bild brauchen von dir. Du musst ganz persönlich an ihm hängen, weil sonst passiert genau das, was beim Kleiderbügel passieren kann, in Einkaufsladen. Du kennst das, du gehst einkaufen und dann sind praktisch diese Klamotte. Also die Mädchen gehen einkaufen, ja. Die Jungs aber auch. Und dann sind sie alle beieinander, so eng. Und dann suchst du deine Größe und dann bewegst du sie auseinander. Und auf einmal schiebst du was auseinander und da fällt was runter. Und das fällt runter, weil der Haken nicht dranhängt. Und der Haken, das ist genau das, was Jesus dir geben will. Ein persönliches Bild von ihm. Ganz persönlich, was dich tief ins Herz trifft. Wo du sagst, egal wie nah oder wie nah die anderen sind, ich kann auch allein stehen mit Jesus. Und wenn alle weggehen, dann bleibe ich an ihm hängen. Auf dieses Zeugnis baut Jesus seine Gemeinde. Auf dieses Zeugnis darf dein Glauben gründen. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir, dass du zu uns redest und dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns alles erklärt, was wir brauchen. Und wir bitten auch darum, Herr, dass du uns klar machst, was wichtig ist in unserem Leben. Und dass wir es lernen, mit dir persönlich zu leben und alle unsere Freuden, alle unsere Leid mit dir zu teilen. Und auch dich zu fragen, dich nicht außer vor zu lassen und zu meinen, du hättest da nichts zu sagen. Du willst in allen Bereichen unseres Lebens, du willst wirklich reden und du willst herrschen. Und das wollen wir tun, dir alles anvertrauen und dich als unseren persönlichen Freund bekennen. Wir danken dir für deine Gegenwart und dass du mit deinem Heiligen Geist zu jedem Einzelnen redest. Amen.